Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Schon wieder eine Nabelshow. Ja, wenn ich erstmal angestupst bin, dann läuft's auch wieder. Ich hatte kürzlich gerade erst in der letzten Folge gemeint, als ich über Godzilla Minus One geredet habe, ich hätte momentan gerade eine große Vorliebe über Filme und Serien, die, sagen wir mal so, einen gewissen Retro-Touch haben. Das ist einen gewissen Retro-Touch, das kann man so nennen, Retro-Serien, Retro-Filme. Also Filme, die in einer früheren Zeit spielen. Das kann man jetzt irgendwie negativ auslegen. Aktuelle Serien finde ich langweilig und doof oder irgend sowas in der Art. Ich schaue mir lieber alte Sachen an. Und wenn ich mir neue Sachen anschaue, dann müssen sie alt aussehen, weil ich bin selber alt. Aber warum eigentlich muss ich das negativ auslegen? Also es gibt ja sehr viele Produktionen, die diesen Retro-Charme nutzen. Period Pieces nennt man das, wenn es in irgendeiner geschichtlichen Zeitperiode spielt. Es muss ja nicht unbedingt im 19. oder 16. Jahrhundert spielen. Es kann ja auch einfach nur ein paar Jahrzehnte zurückliegen. Und ich finde das sehr, sehr reizvoll. Ich schaue mir zurzeit einige neuere Produktionen an, die diesen Retro-Charme haben. Das ist nicht immer unbedingt alles gut, was ich mir so anschaue. Nebenbei schaue ich mir natürlich auch alte Serien, alte Filme an, die ich schon kenne, einfach weil ich mich da wohlfühle. Zum Teil sind Serien, die ich schon sehr lange nicht mehr geschaut habe. Ich habe gerade einen Rewatch der Big Bang Theory laufen, von dem ich mir nicht mal klar war, dass es ein Rewatch werden soll. Ich wollte mir einfach nur vor einiger Zeit mal die allerersten Folgen wieder anschauen. Und jetzt bin ich bei der 10. Staffel angekommen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber von den Serien, über die es heute bei mir hier gehen soll, das sind neuere Serien, neue Serien, neu produzierte Serien, zumindest so aus den letzten Jahren, die in einer früheren Zeit spielen. Und da ist alles Mögliche dabei, von, sagen wir mal, wirklich toll bis richtig scheiße. Und im letzten Fall ist die wichtigste Frage, warum eigentlich schaue ich mir das überhaupt an? Also, ich habe jetzt mal drei Serien rausgepickt an dieser Stelle, über die ich heute reden will. Und ich möchte von richtig, richtig toll zu, meine Güte, was für ein Quark, mich von oben nach unten steigern. Auch, dass ich mich am Ende besser aufregen kann. Es soll ja angeblich Leute geben, die das gerne hören. Ihr habt auch Geschmäcker, ehrlich. Also, richtig, richtig toll. For All Mankind. Das ist eine wirklich tolle Serie. Ich bin allerdings noch nicht sehr weit gekommen. Ihr braucht jetzt also auch nicht zu befürchten, dass ich hier spoiler. Ich kann gar nicht spoilern. So viel habe ich nicht gesehen. Ich bin noch in der ersten Staffel feststecken geblieben. Es sind insgesamt 4 Staffeln. Das Ganze läuft, glaube ich, auf Apple. Ja, nicht glaube ich, es läuft mit ziemlicher Sicherheit auf Apple TV. Aber ich glaube, es läuft nur auf Apple TV gestreamt. Man kann sich das auch noch teuer auf DVD und Blu-ray kaufen. Das Geld habe ich gerade nicht, um das auszugeben. Ansonsten würde ich das durchaus machen. Ich finde, das ist eine Anschaffung wert. Die Serie spielt unter der Prämisse, das ist eine quasi Science-Fiction-Geschichte von Ronald D. Moore. Von Ronald D. Moore, und die spielt unter der Prämisse, dass damals nicht die Amerikaner als Erste auf dem Mond gelandet waren, sondern die Russen ihnen zuvor kamen. Und diese erste Mondlandung der Russen, die den Amerikanern nur wenige Tage voraus waren, hat eine Kettenreaktion ausgelöst, und das Ganze zieht sich dann im Lauf dieser Serie über mehrere Jahrzehnte und Generationen hinweg. Es muss, ich bin wirklich sehr gespannt, was da alles noch passiert. Das Ganze ist wirklich faszinierend. Allein, was ich bislang in der ersten Staffel gesehen habe, und ich bin gerade stecken geblieben aus einem ganz einfachen Grund. Also eine Zeit lang war ich stecken geblieben, weil Apple TV eine Episode einfach nicht abspielen wollte und ich erstmal über Umwege auf einem winzigen Bildschirm habe ich es dann geschafft, die eine Episode zu schauen, um dann weiterschauen zu können. Man möchte da nicht irgendwas verpassen und auch nicht auf Rückblicke zurückgreifen. Es sind wirklich spannende Geschichten und es ist nicht einfach nur eine historische Geschichte. Zurzeit spielt das gerade Ende der 60er, Anfang der 70er eben um die erste Mondlandung herum und die Auswirkungen, die diese erste Mondlandung der Russen dann hat auf die amerikanische Raumfahrt. Das spielt aus der Sicht der Amerikaner. Diese Auswirkungen sind halt nicht nur, sagen wir mal, ein historischer Überblick, sondern es sind auch ganz viele, es sind alles persönliche Schicksale, die damit verbunden sind. Der Männer und Frauen, die da in diesem Weltraumprojekt arbeiten, deren Familien und alles. Und zum Teil sind diese persönlichen Schicksale so intensiv und so packend und gehen einem so unter die Haut, dass ich gerade in der Mitte dieser Staffel eine kurze Pause gebraucht habe, um mich von einer dieser Folgen emotional zu erholen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, spätestens heute Abend schalte ich wieder ein. Die Serie macht richtig, richtig süchtig. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das weitergehen wird. Also soweit ich das weiß, und ich habe noch mich nicht getraut, so allzu viel vorzulesen, kommen nach den 60ern, 70er, dann die 80er und spätere Zeiten, vielleicht geht das sogar bis in die Zukunft. Ronald D. Moore soll mal unter der Hand gesagt haben, das wäre quasi die inoffizielle Vorgeschichte zur Sternenflotte, zu Star Trek. Daraus hätte quasi die Star Trek-Geschichte entstehen können. Eine wirklich, wirklich spannende Prämisse. Ich möchte hier an der Stelle gar nicht viel weiter ins Detail gehen. Es macht richtig Spaß, sich das anzuschauen. Die Zeit, in der das spielt, ist fantastisch lebendig eingefangen. Das Einzige, was mich rein optisch so ein bisschen stört, und stören ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau, das vielleicht, was ich mir vielleicht etwas mehr gewünscht hätte, ist, dass die Serie auch filmisch, also filmdesignmäßig mehr im Stil der Filme und Fernsehsendungen und Fernsehübertragungen aus dieser Zeit stammen. Es wirkt alles sehr hochglanz und sehr glatt und sehr hochauflösend. Es geht sogar so weit, dass ich mir an einer Stelle, als ich drei sehr attraktive Menschen ständig gegenüber saßen und hin und her geschnitten habe, dachte ich mir, die könnten genauso gut auch von der KI gerendert sein. Die sehen schon fast künstlich aus. Das wäre so das Einzige, was ich mir gerade so ein bisschen noch im Moment gewünscht hätte. Aber wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang. Also selbst wenn ich spoilern wollte, könnte ich jetzt noch gar nicht viel dazu sagen. Wäre es also auch nicht. Ich gehe mal weiter zu der zweiten Serie. Ich möchte das heute echt nur relativ kurz hier abhandeln, gerade wenn ich drei Serien habe. Und die zweite Serie, das ist dann schon nicht mehr super geil, super toll, sondern ziemlich gut, aber auch, naja, sagen wir mal, es fehlt so das gewisse Etwas, um es richtig super geil zu machen. Und diesmal, Achtung, Spoilerwarnung, die Zeichentrickserie aus diesem Jahr, 2024, Batman Caped Crusader von Tim Bruce. Das hat mich ein bisschen im ersten Moment abgeschreckt, eine neue Batman-Zeichentrickserie, wie halt so viele neue Produktionen mich im ersten Moment immer erstmal etwas abschrecken, nachdem mir, war das anstrengend, will ich das sehen? Aber das Design hat mich einfach sofort gefangen. Die Serie ist von Tim Bruce, der auch schon vor 10 Jahren einen Kurzfilm gemacht hat. Ich glaube, Strange Days hieß das, auch ein Zeichentrickfilm, in dem Batman gegen den Wissenschaftler Hugo Strange, auch einen Batman-Bösewicht aus den ersten Tagen, gekämpft hat und das Ganze in einem herrlichen Retro-Look hat spielen lassen und vor allem auch in der Zeit aus dem Golden Age, also aus den frühen Comic-Zeiten von Batman. Also nicht nur ein Retro-Look, sondern tatsächlich auch in dieser Zeit gespielt. Und genau das macht auch die Serie Batman Caped Crusader. Die ist vom Stil her sehr an die Batman-Zeichentrickserie von 1992 angelegt. Das ist ohnehin mein persönlicher Einstieg in die Batman-Welt gewesen. Als 92 war ich immerhin, da habe ich schon studiert. Also Kindheit ist das dann nun auch nicht mehr gewesen, weil ich habe zwar als Kind viele Comics gelesen, aber Superhelden-Comics mochte ich nicht. Die fand ich doof. Die fand ich zu brutal oder zu langweilig oder nicht komisch genug. Die Figuren sahen nicht knubbelnasig genug aus. Das lag mir nicht. Und erst durch die Zeichentrickserie bin ich auf Batman aufmerksam geworden. Kannte also vorher noch nicht mal den ersten Tim Burton Batman. Hab den dann auch erst nachgeholt bei der Gelegenheit. Und bin seitdem großer Batman-Fan. Mein Fantum ist auch seitdem durchaus noch angewachsen, ist aber an irgendeinem Punkt auch wieder eingeschlafen. Und zum Beispiel als ungefähr vor 10 Jahren dieser Film herauskam, dieser Kurzfilm, den ich gerade hatte, war mein Batman-Film-Fantum echt auf dem Tiefpunkt, auf dem Nullpunkt. Ich war so gelangweilt von den Batman-Kinofilmen, alles Hightech, alles ultramodern, Batman mehr schon im 22. als im 21. Jahrhundert, das hat mich furchtbar gelangweilt, das war viel zu hyperperfekt, viel zu übertrieben, hat mich gar nicht mehr angesprochen und dann kam dieser Kurzfilm und ich dachte mir, ah toll, das möchte ich, denn das ist die Zeit, in der Batman für mich immer am besten funktioniert hat. Ohnehin war ich schon immer mehr ein Fan der Comics und habe dann auch gerne mal alte Comics mir besorgt oder irgendwelche Nachdrucke oder so, gemerkt, gut, die alten Comics aus der Anfangszeit, aus den 40ern, 50ern, sind schon eher was für Liebhaber, jetzt nicht unbedingt, dass das gute Comics waren, das waren sie definitiv nicht. Aber sie haben natürlich diesen Vintage-Charme. Dann kam ja nach dem Golden Age, konnte man ja so aufteilen, kam das Silver Age, da wurde Batman albern. Vorher war da schon alles recht düster und brutal. Batman war ein Verbrechensbekämpfer, der gegen Gangster und Superschurken gekämpft hat. Dann kam recht bald Robin dazu, auch noch im Golden Age, um das etwas aufzulockern, um dieses Düstere rauszunehmen. Und dann kam das Silver Age. Und das sind dann so wirklich düstere Schurken wie Two-Face, erstmal komplett von der Bildfläche verschwunden, einfach weil Two-Face mit dem halben säurezerfressenen Gesicht auch viel zu gruselig war und da wurde das dann komplett albern. Aus der Zeit stammt die 60er Jahre Fernsehserie mit Adam West, großer Spaß, aber halt dann doch wieder was ganz anderes. Und irgendwann dann in den 70ern kam dann das Bronze Age, wird auch manchmal als das Dark Age bezeichnet, wo Batman wieder erwachsener wurde, die Abenteuer wieder härter wurden, wieder weniger albern. Dann kam es zu einer großen Multi-Crisis, Crisis on Infinite Earth, die eigentlich so eine Art Reboot darstellen sollte, um all die verschiedenen Versionen, Parallelerden, Paralleluniversen, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgetaucht waren, unter einen Hut zu bringen, hat letzten Endes alles nur noch schlimmer und noch chaotischer gemacht. Es gibt mittlerweile so viele Versionen im DC-Universum von verschiedenen Erden, Multiversen. Was nun wirklich Kanon ist, ist auch für Experten schon sehr schwer nachvollziehbar und bitte merkt euch das, dass es ist kaum mehr einen einheitlichen Batman-Look, es gibt kaum mehr einen einheitlichen Kanon. Grundgeschichten, Origin-Stories variieren alle mittlerweile so stark. Und wenn man dann noch, und das sind nur die Comics, wenn man dann noch Zeichentrickserien und Filme mit reinnimmt und was weiß ich, Computerspiele und alles, dann hat man ein riesige, große Gemengelage aus wirklich allem Möglichen. Und nun kommt Batman Caped Crusader. Eine Serie, die, wie gesagt, vom Stil her sehr stark an die Serie von 1992, die ja auch einen sehr starken Retro-Look hatte. Also die Autos, die Architektur, die Technologie hatte alles so dieses Retro-Futuristische. Und hat aber trotzdem nicht in der Zeit von 1900, was weiß ich, 40, 50 gespielt. Batman Caped Crusader spielt in der Zeit. Es sind wirklich die Anfänge von Batman. Er muss sich noch erstmal durchsetzen. Die Polizei hält ihn noch für einen Verbrecher und jagt ihn. Die Schurken tauchen langsam nach und nach auf. Manche sind schon etabliert, andere weniger. Manche sind noch gar nicht da. Den Joker zum Beispiel, den haben wir bislang noch nicht wirklich gesehen. Andere bekannte Gegner wie den Pinguin erleben wir gleich direkt in der ersten Folge. Und da fängt auch schon das große Problem an, das ganz viele Leute mit dieser Serie haben. Und ich kann es verstehen, auch wenn ich das wirklich, wirklich halb so wild finde. Die Serie hat ganz viele der Figuren neu gestaltet und umgeschrieben. Das ist halt eine neue Version von Batman, vom Batman-Universum. Ganz ehrlich, wie sie wirklich in ähnlicher Form in so vielen anderen Batman Iteration auch schon aufgetreten ist. Jeder neuer Zeichner und Zeichnerin, ich glaube nicht, dass es da so viele gibt, fürchte ich, oder auch Autoren und Autorinnen, aber auch nicht so viele Autorinnen dabei sein, haben diese Figuren schon so umgeschrieben, dass allein der Pinguin seit seinem ersten Auftritt und schon jedes Mal eine komplett andere Figur ist. Allein das, was Tim Burton aus dem Pinguin mit Danny DeVito gemacht hat, hat diese Figur schon so viel extremer umgestaltet, als es später jemals möglich war. Um den Pinguin noch mal extremer zu ändern, musste man tatsächlich sein Geschlecht ändern. Ich weiß nicht, ob das der Sinn und Zweck war. Wir wollen den Pinguin noch mal extrem ändern, weil es nichts mehr gibt, was wir sonst noch mit dem machen können. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht mehr Oswald Cobblepot, sondern Oswalda Cobblepot mit zwei missratenen Söhnen, Gangster, Bossin und dem Iceberg, der Iceberg Lounge, diesen Club, den der Pinguin als sein Hauptquartier führt, ist in dem Fall ein Partyschiff. Die Serie hat sich halt auf die Fahne geschrieben, was in der aktuellen Zeit heute ja durchaus auch mal zu erwarten ist, und divers zu sein. Die meisten Batman-Charaktere sind, es ist einfach so, männlich und weiß. Das ist der Großteil. Auch wenn es viele People of Color gibt und viele Frauen, und ist es trotzdem vergleichsweise ein relativ geringer Prozentsatz in der Batman-Verbündeten- und Schurken-Riege. Und wenn man da ein Zeichen setzen will und sagt, so, wir werden uns jetzt wenigstens einen Schurken nehmen, den umschreiben und aus ihm per Gender Swap eine Schurkin machen, naja gut, dann nimmt man halt einen der bekanntesten. Bleiben noch einige übrig für die zweite Staffel. Wie gesagt, der Joker ist noch nicht da. Wir haben auch noch nicht den verrückten Hutmacher oder Scarecrow gesehen. Bleiben noch etliche. Der Riddler ist noch nicht aufgetaucht, aber es ist halt der Pinguin. Es gab auch so Nebenfiguren wie Firefly oder Firebug. Das ist so eine Pyromane, tolle Figur in der Serie. Und dass es den überhaupt gab, wusste ich wirklich nur aus reinem Zufall, weil der irgendwann mal entweder irgendwann in den 90ern oder Anfang der 2000er mal in einem Comic auftrat. Klar, hätte man jetzt zum Beispiel auch aus dieser Figur was anderes machen können. Das ist immer noch ein weißer Mann. Man hätte da jetzt die Ethnizität ändern können oder auch das Geschlecht, aber es wäre nicht wirklich aufgefallen. Wenn man was ändert, dann macht man es mit wichtigen Figuren. Und dann wird halt aus dem kleinen, missgestalteten Pinguinmann eine große, starke Pinguinfrau. Ja, mich persönlich, mir gefällt das auch nicht, weil gerade der Pinguin schon eine meiner Lieblingsfiguren ist und ich mag ihn in den verschiedenen Versionen, die es über die Comicgeschichte gibt. Aber mein Gott, vielleicht ist euch das der Begriff Elseworld Comics geläufig. Das sind Geschichten im Batman oder vielleicht auch im ganzen DC-Comic-Bereich, die den ganzen Comic in eine andere Umgebung setzt. Da gibt's, da gab's das alles schon. Gender Swap angefangen von Batman im Mittelalter oder Gotham bei Gaslight, solche Sachen. Das ist alles schon da gewesen und das ist jetzt hier halt auch. Mein Gott, es ist eine Batman-Elseworld-Geschichte einfach, weil sie nicht in unserer Zeit spielt, sondern eben in den 40ern oder 50ern. Und dann ist halt der Pinguin in dieser Welt eine Frau. Für mich war der Pinguin halt ein kleiner Mann, ob jetzt missgestaltet oder einfach nur klein und dick mit einer langen Nase, war je nach Zeichner und Comic unterschiedlich und auch interessant, aber nun ist es hier halt eine Frau. Eine schlechte Figur ist es nicht dadurch geworden. Also es ist eine gute Gegenspielerin, durchaus auch eine der gefährlicheren und bedrohlicheren, aber hinterlässt mich mit keinem so richtig begeisterten Gefühl. Dass jetzt zum Beispiel Commissioner Gordon und Barbara Gordon, seine Tochter, dass die Persons of Color sind, dass die schwarz sind, da habe ich keine Probleme mit. Commissioner Gordon war ja auch in einem der letzten Filme schon schwarz. In Kinofilmen nehme ich sowieso sowas sehr viel eher hin. Einfach, man hat halt einen entsprechenden Schauspieler oder Schauspielerin gecastet, wenn die gut sind. In dem, was sie schauspielerisch drauf haben, nehm ich da keinen Anstoß daran. Und hier stört mich das tatsächlich auch nicht. Ich habe erstmal einen Moment geguckt, aber diesen einen Moment gucken, huch, nanu, wie sieht das denn, der oder die denn jetzt aus? Das hat man die ganze Serie über. Also es ist auch eine Frage der, wie nennt sich das, Body Egality. Also die Figuren sind alle, haben alle nicht das Gardemaß. Die Frauen sind nicht alle schlank und groß und schlank, langbeinig und großbrüstig. Im Gegenteil, da sind einige zum Beispiel dabei, wie Detective Montoya, die untersetzt und rundlich ist, wie sagt man das, füllig. Oder Harley Quinn, die hier auch als Asiatin dargestellt wird, die auch nicht diese übertrieben schlanke Figur hat, wie man sie aus den Comics der Zeichentrickserie oder eben aus den Kinofilmen her kennt und auch anders angelegt ist. Weniger übertrieben exaltiert, sondern tatsächlich, während Dr. Harley Quinzel normalerweise eher eine zurückhaltende Person ist und Harley Quinn eine total überdrehte Irre, sagen wir es mal so, darstellt, sind hier die Rollen ein bisschen vertauscht. Dr. Harley Quinzel ist ein bisschen quirky, ist ein bisschen aufgedrehter, während sie in ihrer Figur als Harley Quinn sehr kontrolliert und zurückhaltend auftritt. Was ihr jetzt genau im Einzelnen macht, so viel will ich auch nicht verraten. Es sind auch andere Figuren da, die, wenn ihr zum Beispiel, die man so kennt, Harvey Bullock, der immer etwas schlampige, dicke Detective aus der Gotham Police, der wird hier als deutlich korrupter Polizist dargestellt. Die Tendenzen waren schon immer da, sowohl in Verfilmungen, Serien als auch in Comics. Normalerweise wurde der aber immer sehr schlampig dargestellt. Weil dicke Polizisten, weiß man, die fressen Donuts, also haben die immer Donutkrümel auf ihren fleckigen Hemden und sind ungepflegt und unrasiert. Und dieser Bullock wirkt sogar sehr gepflegt mit einem dünnen Bärtchen, hat aber auch massives Übergewicht. Also man hat die Figuren nicht nur was auf verschiedene Weise umgestaltet, nicht nur was Körper angeht, nicht nur was Ethnizität oder Geschlecht angeht, man hat generell so einiges umgestaltet. Auch was so die Geschichten angeht. Two-Face ist eine wichtige Figur, beziehungsweise der Anwalt Arthur Dent, der dann später zu Two-Face wird, und der bekommt eine ganz eigene neue Geschichte, die sich etwas von den üblichen Origin Stories, die man sonst so kennt, etwas abweicht. Und auch ein neues Design. Generell ist das Design der Figuren anders, etwas ungewöhnlich, sehr viel mehr an das Golden Age angelegt. Zum Beispiel hat man so eine Figur wie Clayface. Wer sich da an die Zeichentrickserie erinnert, der hat eigentlich nur dieses riesige, diesen riesigen Lehmklops, dieses Monster mit diesem riesigen Maul, das eigentlich viel zu Fantasy-mäßig für Batman ist. Als Gestaltwandler, und dieser Two-Face hier dieser Clayface, Entschuldigung, ich komme gleich wieder zu Two-Face, dieser Clayface orientiert sich eher an dem ersten Auftritt in den Golden Age Comics, als Clayface noch kein Gestaltwandler war, sondern der Schauspieler Basil Carlo Basil, also an Boris Karloff angelehnt, der so ein bisschen nach dem Phantom der Oper angelehnt, auf Rachefeldzug geht und dann einfach nur eine Maske trägt und aber auch ein Hut und ein Cape und all das. Und hier ist das so eine Mischung aus beidem. Gestaltwandler, Lehmgesicht, das sich verformt, aber er trägt diesen Hut, dieses Cape. Das finde ich sehr reizvoll. Two-Face ist einer meiner, um wieder zu Harvey Dent zu kommen, ist einer meiner Lieblingscharaktere schon immer gewesen. Ich habe ihn sehr gerne gezeichnet, weil ich den sehr reizvoll finde. Dieses halbierte Gesicht, das auf der einen Seite glatt und gesund aussieht und schön, auf der anderen Seite zerfressen, von Säure zerfressen und gruselig und grausig und halt wirklich entstellt. Auch die Haare auf der einen Seite besten schön frisiert, glatt, meistens schwarz, auf der anderen Seite wilde, wirre Haare, oft weiß. Den Anzug, den Two-Face trägt, immer zweigeteilt. Ich habe mir mal mit sehr viel Mühe ein Two-Face-Kostüm für Karneval hergestellt, habe sehr viel Zeit in mein Make-up und die Maske und alles verbracht, weil es einfach eine tolle, faszinierende Figur ist. Normalerweise hat Two-Face wirklich ein zweifarbiges Gesicht, und das ist das eine, was mich an dem neuen Design tatsächlich stört. Man hat hier darauf verzichtet. Er kriegt wieder der Säureangriff, entstellt und zerstört seine eine Gesichtshälfte. Ich glaube, es ist sogar die andere als in den Comics, als üblicherweise. Aber ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht so sicher. Die Haare tragen diese zwei Farben, eine Seite schwarz, andere Seite grau Färbung, das Gesicht nicht. Dem Gesicht fehlt tatsächlich diese Trennlinie, die man normalerweise hat, die auch immer etwas unrealistisch wirkt, dass das so eine ganz glatte, klare Strich, wie mit einem Strich lineal gezogene Trennlinie ist, die das Gesicht unterteilt. In der Verfilmung mit Val Kilmer als Batman, Batman Forever, in der Tommy Lee Jones Two-Face gespielt hat, hat man irgendwie in einem Rückblick gezeigt, dass sich Harvey Dent im entscheidenden Moment ein Blatt Papier vors Gesicht gehalten hat. Naja, irgendwie muss man das ja erklären. Tommy Lee Jones war meiner Meinung nach die dümmste und schlechteste Entscheidung, Casting-Entscheidung, um Two-Face zu spielen. Nicht, weil der Schauspieler nicht gut war. Der Schauspieler war und ist großartig, aber er war halt auch in den 90ern schon eines der zerfurchtesten und faltigsten Gesichter von ganz Hollywood. Und um Two-Face gut darzustellen, brauchst du ein glattes Gesicht, damit die zerfressene Hälfte wirklich zerfressen wirkt. Muss die andere Hälfte so glatt wie möglich sein. Ein glatter Babypopo von Gesicht. Und dazu kam, dass diese Maske, die Tommy Lee Jones hatte, auch einfach nur lächerlich aussah. Noch dazu wurde in dem Film so viel mit bunten Lichtern, mit bunter Beleuchtung gearbeitet, dass man meistens gar nicht gesehen hat. Wenn Two-Face aufgetreten ist, wurde gerne mal violettes, rotes Licht verwendet, so als seine Farbstimmung. Dann hat man einfach diese zwei Gesichtshälften nicht erkennen können. Weil ein Tommy Lee Jones, dessen eine Hälfte Natur zerfurcht und die andere Hälfte Make-up zerfurcht ist, die eine Hälfte naturfarbig und die andere violett-rot. Wenn du das dann aber noch violett-rot anleuchtest, dann kannst du gar nichts mehr erkennen. Also das war es nicht. Und hier hat der gezeichnete Harvey Dent ein sehr, sehr glattes Gesicht. Und die Schäden für die Säure sind wirklich gruselig. Die sind wirklich gruselig. Das ist wirklich entstellt. Man sieht richtig, das ist Körperverletzung. Das ist keine Cartoon, kein Cartoon-Gesicht. Also in der Zeichentrickserie von 92 hat Two-Face eigentlich wirklich ein Cartoon-Gesicht. Es ist blau. Sonst wird Two-Face gerne mal rot dargestellt oder violett. In früheren Comics grün. Hauptsächlich wahrscheinlich auch deswegen, um das so zu verfremden, dass dieses Gesicht nicht nach einer Narbe, nach nicht einer einzigen Verbrennungsnarbe aussieht, sondern grün, um dem Ganzen etwas mehr in die Richtung Monster zu geben, um einen Gruseleffekt zu bringen, um Kinder nicht zu sehr zu erschrecken. Und in der Zeichentrickserie von 92 war das knallblau mit weißen Haaren. Ich habe hier sogar irgendwo eine Gummifigur. Two-Face. Das war mal so ein faustgroßer Kopf von einer Shampoo-Flasche. Leider habe ich nur den Kopf und nicht die Flasche selber. Hier in der Serie fehlt diese Zweifarbigkeit in dem Gesicht, aber dafür ist die zerfressene Hälfte wirklich, wirklich, die sieht schlimm aus. Und auch aus der Figur Two-Face selber hat man psychologisch was ganz anderes gemacht, als man das vorher kannte. Sehr schade, finde ich, dass Two-Face am Ende dieser ersten Staffel stirbt. Das ist etwas, was ich wirklich, wirklich bedauerlich finde, weil es nimmt dem Ganzen schon wieder so diesen Seriencharakter, wo man merkt, ach, auf so eine tolle Figur zu verzichten. Schade. Man hätte den gerne mal wieder gesehen. Man hätte ihn vor allem auch gerne gesehen. Auch der Two-Face-Charakter kommt nur so sporadisch durch. Es ist doch immer noch mehr Harvey Dent, der mit seinen zwei Dämonen in sich kämpft. Aber der Gangsterboss Two-Face, den haben wir tatsächlich nicht so gesehen bekommen. Den werden wir wohl auch nicht sehen, weil Harvey Dent am Ende dieser ersten Staffel gestorben ist. Sowas finde ich immer sehr bedauerlich, aber das haben ja die Kinofilme in den 90ern auch schon vorgemacht. Am Ende mussten die auch immer alle sterben. Das ist schade, aber mein Gott, die waren ja auch nicht auf Serie ausgelegt. Insgesamt ist es eine wirklich, wirklich schöne Serie. Die hat mir sehr gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir halt nur ein bisschen dieses große Abenteuer gefehlt, auch allein, wenn ich an die Titelsequenz der Serie von 1992 denke, das reißt mich sofort mit die Musik, die ich da höre. Ich glaube, das ist die Kinomusik. Na egal. Und die tollen Animationen, Batman, der da gegen diese Gangster kämpft, der auf dem Hochhaus steht, angeblitzt wird von dem Gewitter. Das ist einfach so packend und mitreißend. Und da kommt jetzt leider Caped Crusader, der Kreuzritter mit dem Lederlappen. Lederlappen, bekannter Weise das der Name von Batman in Schweden. Nach einer Fledermaus benannt. Lederlapper ist eine Fledermausgattung und Lederlappen ist tatsächlich ja der dunkle Ritter. Der Caped Crusader ist der Ritter mit dem Lederlappen, mit dem Cape. Es ist halt alles ein bisschen so zurückgenommen. Fast jede Folge endet irgendwie melancholisch oder etwas negativ. Irgendjemand ist immer am Ende betrübt. Es ist traurig. Auch Bruce Wayne muss sich erst noch finden. Sein Umgang mit Alfred ist ganz eigenartig. Die beiden sind viel mehr Herr und Diener. Bruce nennt ihn wirklich erst sehr, sehr spät in dieser ersten Staffel Alfred. Er spricht ihn immer mit Pennyworth an. Also das ist noch der Herr und sein Angestellter, sein Butler, während Alfred ja in allen anderen Versionen, die man so aus Comics, Zeichentrickserien und Filmen kennt, viel stärker der Vertraute, der Vaterersatz für Bruce geworden ist. Und hier hat er das die ganze Kindheit und die ganze Zeit über nie geschafft, für Bruce zu diesem Vater zu werden. Er ist immer noch Pennyworth, er ist immer noch sein Angestellter, bis er irgendwann sein Vertrauen gewinnt. Übrigens auch Alfred Pennyworth hat eine andere Körperstatur bekommen. Wir haben jetzt einen dicken Alfred. Oder einen korpulenten Alfred. Was mich tatsächlich ein bisschen gefreut hat, weil auch das ein Rückgriff auf das Golden Age ist, denn der erste Alfred, ich glaube, der hieß noch gar nicht Pennyworth, der hieß Beagle. Das war ein Comic Relief. Das war noch nicht der Verbündete von Batman, sondern das war halt einfach sein Angestellter, der sich selber für einen großartigen Detektiv gehalten hatte, aber eher so ein lustiger Side-Charakter, ein lustiger Trottel war. Und dieser Alfred war noch so, das war so ein Dicken. Das war ein lustiger, dicker Alfred. Der Alfred in Caped Crusader ist keine komische Figur, das ist kein Comic Relief Charakter, das ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Figur, allerdings auch wieder sehr aristokratisch, britisch, anders als zum Beispiel das Sean Pertwee in Gotham gemacht hat, der Alfred eher als weniger als den steifen britischen Butler so mit diesem aristokratischen Habitus gespielt hat, sondern eher als einen ehemaligen Soldaten und eher den Cockney aus der Londoner Unterschicht dargestellt hat, was ich sehr, sehr reizvoll fand, nachdem ich mich erstmal dran gewöhnt hatte. Aber haben wir hier einen nicht nur aristokratisch agierenden, sondern tatsächlich einen blaublütigen Alfred Pennyworth. Nun ja, gut, warum nicht? Also, den darf es in allen Versionen geben, mit Brille und Bärtchen und dick und dünn und überhaupt. Ich rede ja gerade schon wieder viel zu viel über Caped Crusader. So viel wollte ich tatsächlich gar nicht. Ich wollte es ja eigentlich kurz halten. Und deswegen komme ich jetzt zu Punkt 3 auf meiner Liste an Retro-Serien, die ich in letzter Zeit so geschaut habe. Ich war jetzt gerade bei richtig toll, dann war ich bei ziemlich gut und jetzt komme ich zu vollkommen beschissen. Die Rede ist von den wilden 90ern. Und die wichtigste Frage bei den wilden 90ern ist, warum habe ich mir die angeschaut? Ich weiß es nicht. 3 Staffeln und ich habe sie gesehen. Es ist wirklich eine so sagenhaft dämliche, schlechte Serie. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, wie blöde, schlecht diese Serie ist. Vielleicht bin ich einfach die falsche Zielgruppe, aber wer bitteschön soll sich das denn anschauen? Ja, ich habe in den 90ern die Serie Die wilden 70er gesehen. Sehr gemocht. Ich habe sie später nochmal irgendwie auf Englisch wiederentdeckt, auch nochmal durchgeschaut. Es ist jetzt beides sehr lange her. Und als das rauskam vor, ich glaube, letztes Jahr, die erste Staffel, dachte ich mir, ach, guckst du mal an. Warum nicht? Warum ich das über die erste Folge geschafft habe, weiß ich nicht. Es sind ja nicht viele Folgen, es sind ja wieder nur so eine Handvoll Folgen pro Staffel. Die Schauspieler und Schauspielerinnen sind alle unterirdisch. Die Cameo-Auftritte der früheren Figuren sind zum Teil noch erträglich, bis hin zu sogar zum Teil ganz gut. Laura Prepon als Donna Pinciotti ist wirklich gut, aber die ist halt auch einfach eine gute Schauspielerin. Aus dem Hauptcast ist es gerade mal noch Kurtwood Smith, der seine Figur des Red Foreman wieder aufnimmt. Den kann man noch ertragen. Ach, übrigens auch Spoiler, nur bei der Gelegenheit. Spoilerwarnung, nur diesmal ist es mir echt wurscht, ob ich das hätte vorher sagen sollen. Die Geschichte ist die, es ist 20 Jahre später, wir sind immer noch im Haus der Foremans in Dings Point Place, Wisconsin, glaube ich. Und diesmal ist es nicht Eric Foreman und seine Kumpels, sondern Eric und Donnas Tochter Leia Foreman. Leia, weil Eric Star Wars-Fan. Och, das ist so dämlich. Leia Foreman, die zu Besuch bei ihren Großeltern Red und Kitty ist. Und dort lernt sie die Kids aus der Nachbarschaft kennen und entwickeln sich Freundschaften und sie machen Dinge, die halt auch schon ihre Eltern gemacht haben, wie zum Beispiel unten im Keller von der Foremans sitzen und kiffen. Nur, dass man diesmal den Rauch auch tatsächlich sieht, was man in der Serie Die wilden 70er, der Vorläufer-Serie, nie gesehen hat. Man hat nie den Rauch gesehen. Das hat man damals nicht darstellen wollen oder dürfen. Diese ganze Serie ist so grundschlecht. Die ist so mit der. Man merkt richtig, das sind zum. Also die Leute, die da wirklich schauspielen können, wie zum Beispiel Kurtwood Smith oder Laura Prepon, die hatten keine Zeit, sich auf ihre Rollen vorzubereiten. Die hatten wahrscheinlich keine Zeit zu proben. Die wurden zusammen mit allen anderen einfach zack ins Studio geschmissen. Es wurde Aufnahme geschrien. Alle haben vorher kurz nochmal ihren Text durchgelesen und nach dem ersten Take hieß es fertig, nächste Szene. Ungefähr so habe ich den Eindruck, ist diese ganze Serie gemacht. So schnell wie möglich, ohne irgendwelche Proben, ohne irgendwelches Können, durchgenudelt. Ganz, ganz furchtbar. Und auch die alten Charaktere, die da wieder auftauchen. Und im Maincast ist ja nicht nur ist ja nicht nur die Großeltern, das ist ja nicht nur Red Foreman, es ist auch Kitty Foreman, gespielt von Debra Jo Rupp. Das ist schmerzhaft, Debra Jo Rupp beim Spielen zuzuschauen. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Ich möchte jetzt hier nicht von schlecht gealtert sprechen, was diese Serie angeht, weil, mein Gott, ja, alle sind älter geworden und die einen sehen etwas frischer aus und die anderen nicht mehr etwas frischer, aber bei Debra Jo Rupp hat man wirklich Bedenken. Also es ist unangenehm, da zuzuschauen. Man hat so dieses Gefühl, wenn Kurtwood Smith, der ihren Ehemann spielt, der jetzt auch nicht toll spielt, einfach weil er genauso wenig Möglichkeiten hat, sein schauspielerisches Talent auszuspielen, weil das ganze Timing von vorne bis hinten stinkt, weil die Inszenierung stinkt, weil alles stinkt. Aber jedes Mal, wenn Kitty wieder total überdreht, herumhampelt und einfach nur drüber ist, was zum Teil auch hoffentlich wirklich nur an den schlechten Dialogen liegt, die man ihr geschrieben hat, und der Rest, der an Debra Jo Rupp, Debra, habe ich überhaupt den Namen richtig? Das ist ein bisschen peinlich, dass ich das... Debra Jo Rupp, ja, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Also der Teil, der an Debra Jo Rupp selber liegt, hoffe ich, dass es eher daran liegt, dass halt auch sie keine Möglichkeit hatte, sich in ihre Rolle hineinzufühlen, hineinzuarbeiten und die auszuarbeiten, sondern dass sie halt auch einfach nur reingeschubst wurde und drauf los acted. Also das kann man schon nicht mal mehr Overacting nennen. Overacting wäre das, was ich gestern bei Godzilla Minus One kritisiert habe. Das ist hier jenseits von Overacting. Das ist Overacting in der Potenz. Also hätte man wie Weiland bei Dings bei Captain Kirk bei William Shatner, verdammt nochmal, Namensfindung, gemacht, dass man ihn sich halt erstmal hätte müde spielen lassen und dann so den 20. Take genommen, wenn er das ganze Overacting abgelegt hätte, dann hätte was dabei rauskommen können. Aber ganz offensichtlich hat man das hier nicht getan. Es ist wirklich schlimm und jedes Mal, wenn es sich so überdreht, dann meint man in den Augen von Kurtwood Smith oder von Red zu sehen, ja, das ist meine Frau und ich liebe sie, aber sie ist eigentlich nicht mehr, das ist jetzt eher so der Moment, wo wir uns mal damit beschäftigen müssen, mit altersbedingtem geistigen Verfall. Also, ja, okay, es ist jetzt ist vielleicht wirklich gemein. Die alte Riege ist nicht besonders gut. Die Massen an Nebenfiguren, die da reingeschmissen werden von Cameo-Auftritten der anderen ehemaligen Stars über Leute wie Kevin Smith und Tommy Chong, die sind auch so beliebig und so inflationär. Das macht es dann tatsächlich auch nicht besser. Am schlimmsten ist noch die Hauptfigur, die Hauptdarstellerin, wie heißt sie? Kelly Haverda, die Leia spielt. Ich habe noch, also okay, gut, es ist eine Teenagerin oder ja, ist sie Teenagerin? Nein, ist sie, oder? Doch, ja. Sie ist eine Teenager, sie ist sehr jung, spielt eine Teenagerin und sie soll auch eine unsichere Teenagerin spielen, die awkward ist, die sozial nicht die Schwierigkeiten hat, mit die sich nach Anerkennung sehnt und immer etwas verzweifelt ist, ach, ob die mich alle mögen. Nur dummerweise spielt die Schauspielerin auch so, als ob sie nicht nur, also ihr ganzes Schauspiel ist nur so, oh, findet ihr mich toll? Gerade habe ich was Tolles gemacht, schaut mal, ob ich toll bin. Findet ihr das nicht? Das geht die ganze Zeit so. Es ist wirklich schlimm. Die ist wirklich nicht besonders talentiert. Vielleicht braucht sie einfach noch ein paar Jahre Schauspielerfahrung oder Schauspielschule, aber es ist wirklich schwer, ihr zuzuschauen. Angeblich ist sie ein großer TikTok-Star. Ich habe tatsächlich mal versucht, das nicht anschauen. Es ist noch schmerzhafter. Es ist so ein krampfiges Rumgehampel, wenn die spielt. Die anderen Jungschauspieler sind zum Teil besser. Die machen dann auch zum Teil Spaß, sich das anzuschauen. Es ist jetzt, die sind auch nicht fantastisch gut. Auch bringt jetzt auch nicht viel mehr Spaß, als man erwarten kann. Aber die Hauptfigur ist eine Zumutung. Wirklich talentfrei und schmerzhaft schlecht und unangenehm und auch die ganze, alles, einfach alles. Ach, nee, macht keinen Spaß. Und dann sollte das halt auch noch in den 90ern spielen. Ich spüre das aber nicht. Ich sehe da keine 90er. Ich habe auch schon, um ganz ehrlich zu sein, in den wilden 70ern die 70er nicht so extrem stark gespürt. Das ist aber halt einfach, nach einer Weile ist man zu sehr in so einer Serie drin. Dann nimmt man diesen Kosmos als so gegeben hin, dass man die Besonderheit dieses Kosmos nicht mehr wahrnimmt. Also war das halt einfach die Serie in der Zeit, aber man hat nicht mehr so... Wie zum Beispiel in der ersten Staffel, die wilden 70er, da hat man das noch viel mehr rausgespürt, die Anspielungen und all das, was die 70er so ausgemacht haben, während die Serie dann später mehr zu einem Selbstläufer in dieser Hinsicht wurde. Hier merkt man das gar nicht. Das spielt immer noch in dem gleichen Haus, in dem gleichen Wohnzimmer, in der gleichen Küche, der Formans im gleichen Keller. Sogar das Auto, mit dem die rumfahren, ist noch dasselbe. Das ist also das gleiche Design wie in den wilden 70ern. Wahrscheinlich hat es das billiger gemacht oder keine Ahnung. Zumindest sehen die Kulissen unglaublich billig aus. Hätten die Formans irgendwann mal wenigstens ihr Haus umdekoriert, dass das so die Inneneinrichtung aus den 90ern wäre, die ich jetzt aus meiner Jugend wiedererkannt hätte, diese scheußlichen Pastellfarben oder sowas, dann wäre das irgendwie so, aber das ist es nicht. Und nur an den Klamotten der Kids und ja, woran sonst eigentlich, kann das festzumachen, dass das die 90er sind, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das Einzige ist, was ich an der Serie gut finde, gut, was ich Gutes über die Serie sagen kann, egal wie sehr ich mich auch gerade darüber aufgeregt habe, eigentlich tut sie nicht wirklich weh. Die kann man so durchbingen, die ist harmlos. Das kann man sich so nebenbei anschauen, wenn einem jetzt nicht so der Sinn ist, danach ist irgendwas Anstrengendes oder Aufregendes anzuschauen, dann binscht man halt die paar Folgen durch, hofft, dass irgendwo doch noch was Witziges passiert oder wenn nicht, ja, dann hat man halt eine knappe halbe Stunde rumgebracht, die einen jetzt zwar nichts gebracht hat, aber ihn auch nicht schlechter gemacht hat auf der Bilanz. Aber wirklich, eigentlich ist es beschämend, dass ich alle drei Staffeln gesehen habe. Da hätte ich mal in der ersten Staffel stecken bleiben dürfen. Das wäre nicht wirklich tragisch gewesen. Naja, so, das war jetzt viel zu viel, aber viel zu lang, aber es sind ja auch drei Serien gewesen und da will man ja auch ein bisschen, da muss man, dividiert das mal durch drei und dann habt ihr ungefähr so das, was jede, peinlicherweise die beste Serie hat, die wahrscheinlich kürzeste Zeit. Ja, oh nein, furchtbar, das tut mir ehrlich leid. Ah, was soll's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja auch noch so ein paar Empfehlungen für mich. Es gibt ja nicht nur diese drei Retro-Serien oder Retro-Filme. Es gibt ja noch wirklich viel mehr, gerade an Filmen gibt es da sehr viel. Was gefällt denn euch so? Habt ihr auch so eine Vorliebe an Retro? Dann erzählt mir doch mal was. Schreibt mir was in den Kommentaren oder auf Twix oder Facebook oder wo auch immer. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch das jetzt hier gefallen hat, was ich erzählt habe. Und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.